Nehmt bitte eure Zettel zur Hand. Da haben wir heute einen Impuls. Ich denke, wir wollen auch in die Richtung beten heute. Die Überschrift ist provozierend. Der Zorn Gottes über Deutschland. Kann es sein, dass Gott über Deutschland zornig ist? Kann es sein, dass ein neutestamentlicher Gott Zorn hat? Oder ist der Zorn auf Golgatha verschwunden und völlig ausgelöst worden und jetzt nicht mehr vorhanden? Gibt es den Zorn Gottes noch im Neuen Testament? Ja, aber es wird oft geprägt, als ob es den gar nicht mehr gibt. Ja? Als ob Gott im Alten Testament der Zornige, der Böse war, und im Neuen Testament ist er nur noch nett und freundlich und soft. Ja? Überhaupt nicht. Jesus konnte zornig sein. Und ich glaube, manchmal müssen wir als Christen zornig sein über Dinge, die falsch laufen. Amen. Und wenn wir nicht zornig sind, werden wir nicht aktiv werden. Halleluja. Amen. Wir müssen Zorn haben und Gott hat auch Zorn. Und der Zorn hat im Alten Testament nicht aufgehört. Auch nach Golgatha sehen wir, dass Gott Zorn hat. Amen. Er ist lieb, aber er ist auch zornig. Gott ist die Liebe, aber er ist auch voller Zorn. Wie kommt das? Ist Gott schizophren? Ist Gott gespalten in der Persönlichkeit nach dem Motto, ach, der Jesus, der ist ein ganz Lieber, ne? Aber der Papa, der Vater ist ein ganz Böser, oder? Ist Gott schizophren? Nein. Weißt du, er ist zornig und Liebe gleichzeitig. Und wenn du Liebe verstanden hast, geht Liebe gar nicht ohne Zorn. Liebe und Zorn sind zwei Enden der gleichen Sache. Wenn ich Gerechtigkeit liebe, kommt mir der Zorn hoch, wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Deswegen haben wir ein Problem mit Christen, die niemals zornig werden. Wir brauchen Christen, die zornig werden. Aber nicht zornig aus dem Fleisch heraus, ja, weil mich jemand beleidigt hat, sondern zornig auf Dinge, die in der Gesellschaft schieflaufen. Amen. Wir brauchen den Zorn Gottes. Und Gottes Zorn ist da, er ist gegenwärtig. Auch im Neuen Testament. Das wollen manche Prediger, die vielleicht auch die Supergnade predigen, die Hypergnade, Hypergrace, wollen das auslöschen, die wollen das irgendwie streichen. Leute, es gibt im Neuen Testament Bibelstellen, die vom Zorn Gottes sprechen. Amen. Gottes Zorn ist seine stetige Feindschaft gegen Sünde. Amen. Das ist die Definition. Ja. Gottes Zorn ist seine stetige Feindschaft, seine beständige, fortwährende, unaufhörliche Feindschaft gegen Sünde. Wenn Gott Sünde sieht, kommt Zorn ihm auf. Amen. Ja. Das ist heute genauso wie vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren. Wenn Gott mit Sünde konfrontiert wird, löst das bei ihm Zorn aus. Amen. Und wir müssen das gleiche Empfinden haben wie Gott. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, müssen wir zornig werden. Wenn wir mit dem Thema Abtreibung konfrontiert werden, müssen wir zornig werden. Amen. Mit dem Thema Islam müssen wir zornig werden. Ja? Mit dem Thema Homosexualität, da müssen wir zornig werden. Ja? So, jetzt müssen wir mit dem Zorn richtig umgehen. Da kommen wir nachher zu. Ja, wir hassen niemals Menschen, wir lieben Menschen, aber wir hassen den Geist, der dahinter ist. Wir hassen die Sünde. Und genau das ist bei Gott. Gottes Zorn ist eine konstante, stetige, fortwährende Feindschaft gegen die Sünde. Aber trotzdem liebt er gleichzeitig den Menschen. Und weil Gott die Sünde kennt und die grausamen Folgen der Sünde kennt, ist er zornig gegen Sünde, weil er eben den Menschen liebt. Könnt ihr mir folgen? Die beiden Dinge gehören zusammen. Wenn Gott nicht zornig wäre, wäre er nicht der Gott der Liebe. Aber weil er die Menschen so lieb hat, sagt er, ich muss zornig sein, wenn etwas kommt, was meine Menschen kaputt macht. Amen. Ich denke, wir sollten heute Abend verstehen, dass Zorn und Liebe sich nicht widersprechen, sondern sie ergänzen sich. Zorn ist der andere Ausdruck der Liebe. Amen. Halleluja. Ja, wenn jemand meinem Sohn wehtut oder wehtun möchte, dann werde ich zornig. Natürlich, ich bin der Vater, ich liebe meinen Sohn. Und wenn irgendeine Krankheit kommt oder irgendetwas meinem Sohn schaden möchte, dann werde ich zornig. Und ich muss zornig werden. Und genauso ist Gott. Gott ist zornig. Auch im Neuen Testament. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen vorlesen. Ihr habt die Bibelstellen zum Teil auch hier drinnen bei euch im Gebetsheft. Johannes 3, Vers 36. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Jetzt kommt es. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wow. Das heißt, über uns alle, alle, die wir in der Sünde leben eigentlich, ist der Zorn Gottes schon aktiv. Amen. Solange wir nicht in Christus sind, sind wir unter dem Zorn Gottes. Zorn kann einmal heißen, dieses Gefühl Gottes, diese Einstellung Gottes gegen die Sünde. Aber Zorn wird manchmal auch gebraucht anstelle von Gericht. Wenn Gott seinen Zorn Raum gibt oder ihn laufen lässt, ja, ihn überfließen lässt, wenn die Zornschalen ausgegossen werden. Also Zorn kann gebraucht werden als eine Einstellung, aber auch als Gericht. Okay? Die beiden Sachen sind wichtig. Das heißt, wenn ich nicht in Christus bin, bin ich unter dem Zorn Gottes. Haben wir hier einen Regenschirm? Halleluja, haben wir, glaube ich, hier rumstehen, ne? Ja, hier ist einer, guck. Okay, wenn es... Ah, super, das ist ein toller Schirm hier, ne? Genau. Das heißt, wenn ich in Christus bin, bin ich nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Amen. Dann geht der Zorn Gottes an mir vorbei. Ich bin geschützt, ich bin in Christus. Ja? Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Ich bin geschützt. Der Zorn Gottes geht an mir vorbei. Wenn ich aber nicht in Christus bin, bekomme ich die volle Dröhnung ab. Amen. Und der Zorn Gottes ist ausgelöst und ist wirksam an den Kindern des Ungehorsams. Und selbst wenn du Christ bist, und Gott ungehorsam bist, hoho, ja, dann ist der Zorn Gottes auch gegen dich ausgelöst. Du kannst nicht aus Christus rausgehen und glauben, dass die Gnade irgendwie da weiter funktioniert. Die funktioniert dann nicht mehr. Du bist raus aus Christus. Da haben wir auch gleich ein paar Bibelstellen für. Also, der Zorn Gottes bleibt auf ihm, auf dem, der nicht in Christus ist. Das heißt, Gott geht davon aus, dass alle unter dem Zorn sind. Und nur Menschen, die in Jesus sind, sind nicht unter dem Zorn Gottes. Okay, die erste Bibelstelle, die ich jetzt noch erwähnen möchte, hier, Epheser 5, Vers 6. Epheser 5, Vers 6. Und hier ist es spannend. Paulus schreibt hier nicht an Ungläubige. Er schreibt an Christen. Ja, an Menschen, die den Heiligen Geist schon haben, an Menschen, die zur Gemeinde gehören, an Menschen, die eigentlich schon ewiges Leben haben, der sagt ihnen folgende Worte. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Epheser 5, 6. Das gilt heute für uns. Daniel, lass dich nicht mit leeren Worten verführen. Und davon haben wir heute ganz viele, überall. Denn um dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Boah. Und Paulus schreibt in die Gemeinde und er warnt die Gemeinde, sagt, Gemeinde, passt auf, tut bestimmte Dinge nicht. Wenn ihr das tut, dann kommt der Zorn Gottes über euch. Moment mal. Ich dachte, ich bin sein Kind. Aber wenn du nicht in Christus bist, dann bist du unter dem Zorn Gottes. Amen. Jetzt wollen wir die Bibelstellen vorher durchlesen. Epheser 5. Und jetzt lese ich mal die Verse 3 bis 5. Die Verse, die vor Vers 6 stehen. Und Paulus schreibt hier an Christen, das muss man sich mal vorstellen. Er sagt, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es den Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen. Wow, 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 wow. Er schreibt zur Gemeinde. Er sagt, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Das darfst du heute nicht mehr predigen. Ist doch alles Gnade, oder? Nein, 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 nein. Die Gnade ist hier. Das ist Gnade. Hier habe ich Gnade, hier habe ich Schutz. Hier bin ich gesegnet. Ich habe keinen Zorn Gottes über mir. Aber das hier, ne? Unzucht, Unreinheit, Habsucht, Schändlichkeit, albernes Geschwätz, Witzelei, und das gleich nochmal wiederholt. Götzendiener, da ist der Schutz weg. Und dann kommt erst Vers 6 und er schreibt zu Christen, Vers 6. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Paulus, Leute, passt auf. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Boah. Das sind harte Worte, aber Worte aus dem Neuen Testament. Aus dem Zeitalter der Gnade. Und er sagt, Leute, wenn ihr das tut, dann ist der Zorn Gottes über euch. Ich habe nachgelesen, ich habe nachgeguckt im Griechischen. Es heißt dort, dass, um dieser Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über euch, über die Söhne des Ungehorsams. Das ist die Gegenwartsform. Nicht irgendwann mal, sondern er kommt über dich. Heute, hier, jetzt. Da kommen wir nachher nochmal zu. Es gibt einen Zorn, der später kommt. Gott wird alle Rechnungen begleichen. Das macht er zum Schluss. Aber wenn du in diesen Dingen lebst, dann bist du aus dem Gnadenschutz raus und du bist wieder unter dem Zorn Gottes und der Zorn Gottes kommt über dich. Punkt. Die Gegenwartsform. Glaubt es mir, ihr könnt das selber nachschlagen. Ich habe es nachgeschlagen. Es ist geschrieben in der Gegenwartsform. Der Zorn Gottes ist dann schon wirksam in deinem Leben. Wann das Gericht kommt, ja, das Gericht, das entscheidet Gott. Der Zorn Gottes, die Einstellung Gottes, du hast Gott gegen dich. Wenn du das tust, ist Gott gegen dich. Ja. Aber wann das Gericht kommt, das entscheidet Gott in seiner Weisheit. Und manchmal kommt es stückweise vorher schon, manchmal kommt es in ganz großen Stücken, manchmal kommt es verzögert, Gott kennt uns Menschen und er lässt Gericht kommen. Ich habe kein Problem mit zu sagen, dass Gott bestimmte Dinge verursacht, dass Gott Nationen straft. Ha. Leute, Deutschland ist unter dem Zorn Gottes, jetzt schon.
Amen.
Ja. Und ich glaube, dass Gott, so wie damals auch der Martin Luther sagte, den Islam nutzt als Route. Weil wir Gott widerstreben und immer wieder Nein sagen zu Gott, immer wieder Nein sagen zu seinem Wort und zu seinem Willen, uns bewusst auflehnen gegen Gott, sagt Gott, okay, dann werde ich zulassen, dass Strafe kommt, dass Zorn kommt. Ein neutestamentlicher Gott? Ja. Ja, so ist Gott. Halleluja. So ist Gott. Im Neuen Testament ist der gleiche Gott, der Ananias und Sapphira hat tot umfallen lassen. Die waren weg. Was? Im Neuen Testament ist doch alles Gnade, oder? Nein, da kam Gericht, Zorn. Bam. Weißt du warum? Weil sie ganz bewusst gegen Gott gegangen sind. Die haben es gewusst, haben Gott belügen wollen. Gefährlich. Der Zorn Gottes ist noch da, auch im Neuen Testament. Paulus sagt, der Zorn Gottes ist bereits offenbar, sichtbar. Und jetzt will ich nochmal zu Deutschland kommen. Römer 1, Vers 18. Römer 1, 18. Der Zorn Gottes ist bereits sichtbar. Auch über Deutschland ist er schon. Wir müssen nur die Bibel lesen. Er ist schon da. Denn es wird, und hier ist wieder die Gegenwartsform, also es wird jetzt offenbart. Ja, Gegenwartsform. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Paulus sagt, man kann jetzt schon sehen, wie der Zorn Gottes freigesetzt wird. Wenn wir weiterlesen, wir lesen gleich die ganze Bibelstelle durch, dann heißt es in Vers 24, in Vers 26 und in Vers 28 jedes Mal, darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben. Vers 28, hat Gott auch sie dahin gegeben. So, der Zorn Gottes ist schon sichtbar, wenn ein Volk in bestimmte Sachen dahingegeben wird. Darum, weil sie, jetzt komme ich dazu, weil sie eben Gott widerstanden haben, hat Gott sie dahingegeben. Das ist schon ein Ausdruck des Zornes Gottes. Sie haben Gott aufgegeben und deswegen hat Gott sie aufgegeben. Nicht falsch verstehen. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, Mensch, du hast jetzt einmal nicht gehorcht, jetzt kommt der Zorn über dich. So ist Gott nicht. Gott liebt Menschen, ja. Aber wenn ich bewusst gegen Gott gehe und immer wieder gegen ihn gehe und gegen ihn gehe, sagt Gott, okay, genug ist genug, jetzt geh weiter. Sie haben sich abgewendet von Gott und Gott sagt, okay, wenn ihr nicht wollt, dann geht doch weiter. Ich lasse euch dem Zorn Gottes, meinem Zorn überlasse ich euch jetzt. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Sehen wir das heute in Deutschland? Die Wahrheit wird aufgehalten durch Ungerechtigkeit in der Politik, in der Wirtschaft, überall. Weil das von Gott erkennbar unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Jetzt erklärt Paulus ein ganz theologisches Argument. Paulus sagt, sie haben Gott, sie haben verstanden, dass es Gott gibt, sagt Paulus. Das wissen sie. Okay? Jetzt sagt er, wie Menschen das verstehen können. Er erklärt das hier. Er sagt, denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes Wesen, Gottes Gegenwart, seine Existenz, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Paulus sagt, die Leute, pass mal auf, jeder Mensch, der auf der Erde lebt, jeder Mensch, weiß, dass es Gott gibt. Punkt. Jetzt sagst du, Moment mal, selbst in Deutschland, wir haben so viele Atheisten hier in Deutschland, kann das sein? Jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Amen. Und Paulus sagt, hey, seit Erschaffung der Welt kann man durch Nachdenken wahrnehmen, dass es einen Gott geben muss. Wie? Ganz einfach. Guckst du den Baum an. Ja? Boah, Baum, Blätter, ja? Blüten, Früchte. Das muss jemand geschaffen haben. Es muss einen Gott geben. Oder guck dir den Fisch an. Guck den Hund an. Guck dir irgendwas an. Überall spricht Gott. Gott schreit und mich gibt es. Und Paulus sagt, dieses Zeugnis ist da, ist in der Natur hinterlegt. Man kann nicht sagen, Gott gibt es nicht. Übrigens gibt es nicht wirklich Atheisten. Es gibt nur theoretische Atheisten. Es gibt keine wirklichen Atheisten. Alle glauben an Gott. Glaub mal, wenn die Not kommt, werden selbst Atheisten zu Gott beten. Es gibt genug Geschichten von. Ja. Und Paulus sagt, pass mal auf, Leute, sie haben es alle kapieren können. Sie haben Gelegenheit gehabt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Fertig. So, 21. Jetzt kommt die Reaktion der Menschen. Die haben es eigentlich gewusst. Es gibt einen Gott, ja, den wir ehren müssen. Es gibt einen Gott, der da ist, vor dem ich mich verantworten muss eines Tages. Sie haben das gewusst. Vers 21, was haben sie getan? Denn obgleich sie Gott erkannten, oh, bei denen hat es Klick gemacht, Gott gibt es. Obgleich sie Gott erkannten, und jetzt kommt ihre Entscheidung, jetzt entscheiden sie sich gegen Gott, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Hier ist die Abwendung des Menschen von Gott beschrieben. Und mir ist ganz egal, ob du hier in Deutschland wohnst oder irgendwo im Busch in Untertuchtfu, ja, irgendwo, Timbuktu, ja, irgendwo am Ende der Welt im Busch. Wenn du einen Busch hast, dann weißt du, dass es Gott gibt. Und dann kannst du dich für Gott entscheiden und dir die Suche machen, dann wirst du Gott finden. Oder du kannst dich an dem Busch gegen Gott entscheiden. Und du wirst den Zorn Gottes auf dich ziehen. Haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr verständiges Herz wurde verfinstert. Jetzt hört mal zu. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild aus dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren gleicht. So. Und jetzt sagt Gott, sagt Paulus, und Gott sagt das auch, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, weil sie sich von Gott abgewendet haben, weil sie Gott ein Nein gesagt haben, weil sie Gott widerstanden haben, weil sie nicht geehrt haben. Darum hat sie auch Gott dahin gegeben. Das ist Ausdruck des Zornes Gottes. In die Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Paulus sagt, sie haben Nein gesagt zu Gott und der Zorn ist sichtbar, indem man sieht, dass sie dem Götzendienst verfallen sind. So, jetzt die Frage an uns. Ist Deutschland dem Götzendienst verfallen? Ja! Amen! Ja? Da gibt es viele Götter. Da gibt es den Gott Mammon, den Geldgott. Ja? Da gibt es den Gott Fußball, nicht? Den Gott Essen, ja? Den Gott Spaß, Gott Facebook, ja? Die ganzen Medien und. Götter, denen wir verfallen sind. Und Gott sagt, hey, wenn das passiert, ist das ein Zeichen, dass der Zorn Gottes schon da ist. Paulus sagt, der Zorn Gottes ist offenbar geworden. Warum? Weil Gott sie dahin gegeben hat. Gott hält sie nicht mehr zurück. Wenn ihr den Weg gehen wollt, ihr habt mir so oft widerstanden, geht weiter. Gott sagt, wenn ihr nicht wollt, werdet ihr den Zorn spüren. Geht weiter. Die zweite Folge, 26. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Die sind lesbisch geworden. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Schwul geworden. Ah. Und weißt du, wenn die Schwulen und Lesben aufstehen in einem Land, ist ein Zeichen dafür, dass der Zorn Gottes schon über dem Land ist. Er wird offenbar, der ist schon da. Sie haben so lange Gott widerstanden, so lange gegen ihn geredet, gegen ihn gehandelt und das Widernatürliche gemacht. Gott sagt, okay, macht weiter, eure Sache. Wir müssen nicht erst warten, bis Gott kommt und sein Gericht ausübt. Der Zorn ist schon da. Ja, der Zorn ist die Einstellung Gottes gegen die Sünde. Und er, wenn wir ihm widerstehen, sagt Gott, dann gebe ich euch freien Raum. Und je mehr er sündigt, desto mehr Zorn wird freigesetzt und desto mehr Gericht wird es geben. Götzendienst und Unzucht, dann die Homosexualität und dann die dritte Folge, Vers 28 und folgende. Und gleich wie sie Gott nicht Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Boah. Hier beschreibt Paulus eine Gesellschaft, die nicht nur böse ist, sondern die bewusst böse ist, und zweitens eine Gesellschaft, die bewusst am Bösen Freude hat. Und das Böse propagiert, ja, und das Böse für gut heißt und sich an denen freut, an denen gefallen hat, die auch Böses tun. Das heißt, eine Gesellschaft, die gekippt ist, ja, eine Gesellschaft, die als solches pervers geworden ist. Und genau das sehen wir heute in Deutschland. Leute, der Zorn Gottes ist schon über Deutschland. Was machen wir? Wie verhalten wir Christen uns? Bevor wir dahin kommen, der Zorn Gottes ist schon da. Das Gericht Gottes ist stückweit schon da und Gott macht das so, wie er es für richtig hält. Er kann einen Tsunami kommen lassen. Sagt man sowas? Darf man sowas sagen? Ist Gott so grausam? Zorn, der Zorn Gottes ist da. Aber Gott wird seine Kinder bewahren. Amen. Halleluja. Jemand, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Im Schatten des Allmächtigen bleibt. Jemand, der sagt, der Herr ist meine Zuflucht, er ist meine Festung. Jemand, der sagt, ich glaube an Jesus, ich bin in Christus und der Zorn Gottes bleibt nicht auf mir, nicht mehr. Römer 2, Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Es gibt ein Gericht, das heute schon kommt, ein Zorn, der heute schon ausgelöst wird, und es gibt ein Gericht, das später kommen wird. Der Tag des Zorns, wenn Jesus wiederkommt, wenn er richten wird. Okay? Offenbarung 6, Vers 16. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. In der Offenbarung, wenn Jesus wiederkommt. Offenbarung 6, 16. Moment mal. Wir sagen doch immer Lamm fromm, oder? Lamm fromm. So, dieses niedliche Lämmlein, nicht wahr? Jesus Christus, das Lamm Gottes, nicht? So nett, ne? Und hier spricht Johannes plötzlich von der Offenbarung, er sagt, vor dem Zorn des Lammes. Ein zorniges Lamm. Jesus. Und weißt du, all die Rechnungen, die bis dahin nicht beglichen sind, werden spätestens am Tag des Gerichts beglichen werden. Gott rechnet ab. Deswegen müssen wir uns nicht schämen, müssen uns auch nicht komisch fühlen, wenn ungerechte Dinge passieren. Da komme ich gleich nochmal zu. Wir müssen nicht zurückschlagen, sondern ich weiß, eines Tages wird Gott alles zurechtstellen. Halleluja. Er wird alles richten. Amen. Und dann Offenbarung 15, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten. Moment mal, Gott schickt Plagen? Ja? Und das heißt, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Aha. Also es gibt einen Prozess im Zorn Gottes, Man spricht von den 7 Schalen des Zorns. Ja. Es kommt nicht alles auf einmal, aber Gott sagt, ich habe eine Menge an Zorn, den muss ich loswerden. Sonst bin ich nicht gerecht. Ich kann Dinge nicht so stehen lassen, wie sie sind. Ich kann nicht gutheißen, dass Leute Babys, ungeborene Babys umbringen und da einfach tatenlos zusehen. Das geht nicht. Gott sagt, ich werde eines Tages meinen Zorn freien Lauf geben. Und alles, was bis dahin nicht schon beglichen war, das werde ich normal tun am Ende, am letzten Tag des Gerichts. Ich will euch erinnern, ich habe vorhin vorgelesen, dass der Zorn schon freigesetzt wird, Gegenwartsform. Und es gibt einen zukünftigen Zorn. Beides ist in der Bibel da, im Neuen Testament. Und die Menschen, die jetzt so groß tun, die Menschen, die meinen, man kann die Gnade ausnutzen, diese Menschen werden schreien, wie es hier heißt, zu den Bergen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Aber wenn du in Christus bist, dann hast du keine Angst vor dem Zorn. Dann freust du dich auf Jesus, weil er wiederkommt. Dein Bräutigam. Amen. Und dann kommt er, um dich zu belohnen, nicht um dich zu bestrafen. Aber wenn du unter dem Zorn Gottes bist, hast du Grund, Angst zu haben. Ich glaube, Deutschland ist unter dem Zorn Gottes. Wir haben so viel Perversion in der Gesellschaft. Ja, wir haben ganze Lobbys, wir haben so viele Lobbyisten, die für die Homosexuellen eintreten, ja, mein Bauch gehört mir und die ganzen Geschichten. Da ist so viel, was schief läuft. Und Leute mit kleinen Budgets haben so ein Maul. Leute, die eigentlich nichts zu sagen haben, die eigentlich eine Randerscheinung sein sollten in der Gesellschaft, haben eine große Klappe. Sind überall in den Medien präsent. Der Zorn Gottes ist offenbar. Die Frage ist, was können wir tun heute Abend? Was können wir tun? Erstmal müssen wir Buße tun, ist gut. Ja, wir können auch stellvertretend Buße tun, aber das funktioniert nicht ganz. Ja, wir müssen vor allem jeder Einzelne muss Buße tun. Um es zusammenzufassen, die größte Aufgabe ist heute, Leute aus dem Zorn Gottes herauszubringen. Die stehen alle hier. Und dann Leute, komm her. Du musst hier runterkommen. Hier ist Jesus. In Christus sind deine Sünden vergeben. Der Zorn Gottes ist nicht mehr auf dir. Thema Evangelisation. Wir können viel von Erweckung reden und wir können auf Erweckung beten, sollen wir auch. Aber Leute, Erweckung geschieht vor allem, wenn Menschen rausgerissen werden aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt werden in das Reich seines geliebten Sohnes, in das Reich des Lichts. Amen. Dann sind sie raus dem Zorn Gottes. Okay, nochmal, Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer bei dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Unser Auftrag ist, Leute aus dem Zorn Gottes herauszuholen. Das möchte Gott. Gott ist doch nicht ein Gott, der seinen Zorn freien Lauf geben möchte, aber er kann nicht anders. Er ist gerecht, er muss gegen Sünde aufstehen. Ja. Aber er möchte den Menschen doch gewinnen. Ja. Deswegen ist es kein Widerspruch. Gott ist gerecht, deswegen muss er zürnen mit Sünde, aber er liebt den Sünder. Und genauso müssen wir der Gesellschaft begegnen, den Menschen begegnen. Ja. Wir hassen den Islam, weil er Menschen in die Hölle führt, aber wir lieben die Moslems. Amen. Ja. Wir hassen die Abtreibung, ja, aber wir lieben die Menschen, die es mal getan haben. Wir helfen ihnen zu Jesus. Amen. Und das kannst du für jeden Bereich anwenden. Ja. Wir hassen das, was dahinter steht. Wir hassen den Geist. Wir hassen das System, das Menschen kaputt macht, weil wir Menschen lieben. Amen. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn, durch Jesus, vor dem Zorn errettet werden? Leute, die einzige Lösung für Deutschland ist Jesus. Amen. Und wenn wir in Jesus sind, ist der Zorn Gottes nicht mehr wirksam. Halleluja. Wir müssen evangelisieren, politisch aktiv werden. Ich weiß, du bist auch aktiv politisch, wichtig. Politisch aktiv werden. Wir müssen reden. Leute, redet die Wahrheit in Liebe. Redet. Ja? Redet die Wahrheit in Liebe. Wir müssen reden. Überall, wo wir sind, müssen wir reden, müssen die christlichen Werte wieder auf den Tisch bringen, müssen reden, müssen die Medien nutzen, wir müssen beten, das tun wir heute Abend, wir werden beten für Deutschland nochmal. Amen. Das müssen wir alles tun. Und dann müssen wir Leute einladen in die zornfreie Zone. Und das ist Jesus. Ja? Die zornfreie Zone, Jesus. Und alle Wahnen, die sich da rausbewegen wollen aus Jesus. Leute, man kann nicht auf 2 Hochzeiten tanzen, das geht nicht, da hast du beide Male verloren. Wenn du weißt, was Sünde ist und trotzdem sündigst, hast du ein Problem. Mit Gott kann man nicht spielen. Gott ist ein Gott, der auch zornig ist. Hat nichts mit Verurteilen zu tun, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Hat damit zu tun, dass Gott die Menschen liebt. Und er sagt, Leute, wenn ihr euch herausbewegt, habt ihr ein Problem. Und Paulus sagt, lasst euch nicht verführen. Das sind Tatsachen, sagt Paulus. Er schreibt zu Menschen, die Gnade verstanden und begriffen haben. Okay, was kann ich tun? Ich kann beten, ich kann evangelisieren, ich kann reden, ich kann in die Medien gehen, ich kann politisch aktiv werden, ich kann alles Mögliche machen, ja, um gegen die bösen Sachen aufzustehen, damit die Gesellschaft sich ändert. Und ich kann Menschen rufen, damit sie zu Jesus kommen, evangelisieren. Komm zu Jesus. Und dann das Letzte. Ich kann dem Zorn Gottes Raum geben. Wie geht das? Römer 12, Vers 19. Da sagt Paulus, rächt euch nicht selbst. Wow, das wird einem schwer. Rächt euch nicht selbst. Ja, Moment mal, sind wir Christen jetzt so Eierflaumen, so weiche Typen, so Nichtnutze? Oft werden Menschen, die sich nicht rächen, als schwach eingestuft. Total verkehrt. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Moment, Neues Testament? Gott ist zornig? Ja. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Boah. Ich dachte, Altes Testament. Ja, aber zitiert im Neuen Testament. Und jetzt müssen wir uns mal von einem falschen Gedanken trennen. Viele meinen ja, wir als Christen, wir armen Würstchen, nicht? Wir dürfen uns nicht wehren, ja? Wir sind pazifistisch und wir sind ja niemand und wir sind halt naiv und uns darf man schlagen und alles. Wisst ihr, Leute? Auch wenn du die zweite Wange hinhältst, ja, wenn du auf die rechte schlägst und du hältst die linke hin, ist das kein Zeichen von Schwäche. Er sagt nur, ich kenne einen Papa. Wenn der kommt, der wird dir die Ohren langziehen. Der wird dich so richtig verprügeln. Ich werde nicht zurückschlagen. Wenn ich zurückschlage, ist es viel zu wenig für dich, junger Mann. Ich habe einen großen Papa. Und ich gebe ihm Raum. Und sage, hey Papa, er hat mich geschlagen. Er war's. Ja? Weißt du? Und wir müssen als Christen, oft kommen wir vorher, wir sind so herrenlos, nicht? Ungeschützt. Gott sagt, wir müssen alles über uns ergehen lassen. So ein Quatsch. Gott ist da. Er ist der beste Papa, den es gibt. Amen. Und wenn wir geschlagen werden für den Glauben und wenn wir das geduldig hinnehmen, nicht weil wir nicht zurückschlagen können, sondern weil wir einen Gott haben, der zurückschlägt. Manchmal nicht sofort, aber spätestens am Tag des Zorns. Da wird er jede Rechnung bezahlen, Leute. Glaubt es mir. Deswegen müssen wir uns nicht minderwertig fühlen. Ach, man hat mir Unrecht getan. Ich bin nun mal Christ, ich darf nicht zurückschlagen. Leute, man hat dir wehgetan. Weißt du was, du hast den besten Papa, den es gibt. Er wird die dir wehgetan haben, verprügeln. Und nicht zu wenig. Die werden zu spüren bekommen. Wenn nicht in diesem Leben, im nächsten Leben. Und deswegen, Leute, lasst euch nicht entmutigen. Wenn uns Unrecht geschieht, ja, dann müssen wir uns nicht zurückschlagen. Wenn du zurückschlägst, dann hast du schon das Beste verpasst. Ja? Aber wenn du sagst, Gott, er hat mich geschlagen, dann gibst du Raum dem Zorn Gottes. Paulus sagt, rächt euch nicht selbst. Mein ist die Rache. Ich will vergelten, sagt Gott. Wir schaffen Raum dem Zorn Gottes. Er kümmert sich um die Sache. Übrigens ist der Heilige Geist auch genannt Parakletos, Rechtsanwalt, Beistand. Wir haben ein ganzes System da. Ja? Wir haben den Richter da auf unserer Seite. Wir haben den Rechtsanwalt da auf unserer Seite. Da kann nicht viel schief gehen. Und Gott sagt, hey, wenn du geschlagen wirst, sag Bescheid. Wird alles registriert. Wir werden dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herrscht. Jetzt sagst du dir, was machen wir mit den Leuten, die geköpft werden in Syrien? Die gekreuzigt werden in Syrien? Kinder, die abgeschlachtet werden? Das ist grausam. Aber weißt du was? Wir haben einen Gott, der das alles sieht. Und die Menschen, die das tun, die werden dafür büßen. Und nicht indem wir Bomber hinschicken. Das machen wir nicht. Aber eines Tages wird Gott sagen, genug ist genug, das Maß ist voll. Und dann wird Gott seinen Zorn gegen diese Menschen ausschütten. Und weißt du, lebenslänglich ist für manche Menschen nicht genug. Und Gott sagt, eine Ewigkeit, das reicht. Amen. Deswegen, unser Gott ist gerecht. Unser Gott ist nicht schwach. Und wir sind auch keine Schwächlinge. Unser Gott ist gerecht. Und wenn wir Unrecht dulden, nur weil wir wissen, Gott wird uns rächen. Wir rechnen uns nicht. Wir segnen, wir fluchen nicht. Wir lieben Menschen. Amen. Wir segnen sie, auch wenn sie uns ins Gesicht spucken, uns wehtun, uns hintergehen, uns angreifen. Wir segnen sie, weil wir wissen, Gott wird alles zurechtstellen. Und wenn du zurückschlagen musst und zurückreden musst und Sachen gerade stellen musst, dann zeigt das nur, dass du deinen Vater nicht kennst. Lasst euch nicht abbringen durch Kleinigkeiten. Jede große Sache in unserem Leben ist eine Kleinigkeit. Amen. Jedes große Problem ist eine Kleinigkeit. Der Teufel möchte uns zerstören, er möchte uns zerstreuen, er möchte uns ablenken. Ja? Jetzt musst du den zurückschlagen, du musst da die Rechnung begleichen und du musst dem noch was sagen und den musst du anrufen und der hat mich falsch verstanden. Ja? Und was macht der eigentlich? Und was soll das hier? Warum redet der über mich? Was ist das denn für eine E-Mail? Wenn es darum geht, kannst du den ganzen Tag beschäftigt sein, alles zurechtstellen, ja, dich selbst rächen. Und Gott sagt, lass sie laufen. Ich, Gott, werde dafür sorgen, dass alles zurechtkommt. Nicht unbedingt hier, aber auf jeden Fall wird es zurechtkommen. Weißt du, Gottes Mühlen malen langsam, aber die malen fein. Amen. Und alles, was falsch gelaufen ist, wird Gott zurechtstellen. Deswegen mein Resümee heute Abend, meine Zusammenfassung. Leute, wir wollen beten für Deutschland, wir wollen reden, wir wollen bereit sein, auch uns zu engagieren, wo es dran ist, wir wollen bereit sein zu leiden, nicht als Opfer, sondern wissen, wir haben einen Vater, der alles rächen wird. Amen. Und wir wollen uns nicht ablenken lassen von Kleinigkeiten, die passieren im Leben. Alles Kleinigkeiten. Wisst ihr, in 100 Jahren spielt das alles keine Rolle mehr hier. Überhaupt nicht mehr. Da war, ja, damals, weißt du, damals in Minden. ja, die Zeiten damals. Ja. Wir werden beim Herrn sein. Amen. Und er wird alles gerecht haben. Plötzlich werden die so tolle Hechte waren hier auf Erden, ganz klein dastehen. Und Menschen, die gelitten haben für Jesus, werden einen Ehrenplatz kriegen bei Gott. Er wird alles zurechtstellen. Wie bei den Siegeskranz, ja. Amen. Sogar mehrere, das ist das Schöne. Ja. Die Bibel spricht von Siegeskränzen und da sind diese griechischen gemeint, die man so in mehreren Lagen aufeinanderlegen kann. Manche werden mehrere Kronen haben, mehrere Siegeskränze. Das ist ganz toll. Ja. Amen. Dann werden wir sagen, Mensch, was waren das damals für Zeiten? Was haben wir da gelitten? Aber Gott hat alles zurechtgestellt. Er hat nichts, keine Rechnung offen gelassen. Und nur das, nur zu wissen, dass Gott ein zorniger Gott ist, gibt mir Vertrauen in ihn. Weil ich weiß, hey, er wird alles zurechtbringen. Amen. Nicht jetzt gleich, vielleicht, nach seiner Weisheit, er hat auch Gnade, ja, aber er wird alles zurechtbringen. Halleluja. Heute Abend wollen wir beten, dass Gott Gnade hat über Deutschland und wir wollen beten, dass wir uns nicht ablenken lassen. Leute, es passiert so viel heutzutage, die ganzen Nachrichten, die Medien sind voll. Wir haben Probleme auf verschiedenen Ebenen, ja, in Deutschland, auf Europa, auf europäischer Ebene. Hier in Minden, zwischengemeindlich, zwischenmenschlich und, ja, familiär, finanziell, zig Sachen, die uns so beschäftigen. Ja. Und Gott sagt, lass das alles beiseite, fokussiere dich auf den Auftrag. Und ich werde dafür sorgen, dass alles in Ordnung kommt. Ich werde für alles sorgen. Amen. Den Fokus nicht verlieren und Menschen zu Christus bringen, damit sie vor dem Zorn, dem jetzigen, dem zukünftigen Zorn geschützt sind. Das ist unsere Aufgabe. Amen. Lass uns nochmal beten in diese Richtung jetzt und dann geht's weiter. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus.